Danke, Rainer Peters, für die schöne Präsentation meiner Gäste, Eleonore Bühning und Peter Hagmann. Wir haben es ja alle gerade gehört, der Orchesterpreis wurde an Manos Tsangaris verliehen. Diese Verleihung war nicht sehr einhellig, wurde nicht sehr einhellig aufgenommen. Es gab sowohl Bravo als auch Buß, überraschend viele Buß, wie ich meinte. Wie ist Ihre Meinung dazu, Frau Bühning?
Als ich gehört habe, die Begründung für diesen Preisverleihung, die da verlesen wurde, dass das Orchester in Zukunft geführt wird, dass es erfasst wird in seiner wesentlichen Natur und so weiter und so weiter, da dachte ich, der Preis geht an Matthias Sparlinger. Dass er Manos Tsangaris diesen Preis bekommt für ein Stück, was ja eigentlich kein Orchestermäander, sondern ein Opernmäander ist und wo wesentliche Teile vom SWR-Vokalensemble getragen werden und von Solisten. Und die Musiker, so bis auf den letzten Bereich, wo sie tatsächlich wie ein Opernorchester dann auch formiert sind, ja als Einzelmusiker da herumsaßen. Und natürlich jedes Instrument durfte das machen, was es am besten kann. Ich glaube, deswegen hat er den Preis bekommen. Aber ich bin verdutzt darüber, denn in die Zukunft weiß da gar nichts. Und es beweist wiederum nur, dass eine Formation wie ein Orchester ein schwerfälliger und tendenziell konservativer Apparat ist.
Herr Hagmann.
Interessanterweise kommen mir, wenn ich an dieses Stück denke, ganz andere Dinge in den Sinn als Orchestrale, nämlich zum Beispiel eine hervorragende schauspielerische Leistung von einem Darsteller, Andreas Beusen. Markus Beusen, Entschuldigung, wir sind da etwas suboptimal ausgerüstet mit den Notizen. Der zum Beispiel an einem langen Tisch saß als König David auf dem Höhepunkt seiner Macht und eine derartige Ausstrahlung hatte, dass man sich selbst unter den Tisch verkriechen wollte. Ich erinnere mich an eine ganz grandiose Ausstrahlung des SWR-Vokalensembles in der Christuskirche, wo die Choristen oben auf der Empore standen und äußerst schwierige Passagen gesungen haben und dazu ein Organist gespielt hat in einer Weise, die die Orgel auch sehr interessant behandelt hat. Das sind alles keine Orchesteraspekte. Es überrascht mich noch aus einem anderen Grund, nämlich weil dieses Stück ja sehr heterogen ist, auch in seiner Qualität. Also da gibt es Momente, die man tatsächlich interessant finden kann, zum Beispiel, dass ein dramaturgischer Verlauf sozusagen von zwei Seiten gezeigt wird und von zwei Seiten her erlebbar ist, so dass man im ersten Teil des Abends auf der einen Seite sitzt und das eine erfährt und im zweiten Teil des Abends auf der anderen und das andere erfährt, das eine aber ständig immer wieder durch die Wand dringt. Das sind interessante Aspekte, aber dieses ganze zeitgeistige Wohlfühl und so weiter, was da auch noch eingebaut wurde, das fand ich schon sehr plakativ und banal.
Wie fanden Sie denn generell jetzt das Verhältnis in diesem Multimedia-Spektakel von Musik, Schauspiel, Elektronik und Video?
Ich denke auch, dass ein Teil der Schwäche dieser Ausgabe der Donaueschinger Musiktage besteht gerade darin, dass eben diese ganzen Momente der Präsentation oder noch deutlicher gesagt des Designs viel zu stark im Vordergrund standen. Zum Beispiel das Stück von Sparlinger, auf das wir vielleicht noch zu sprechen kommen.
Ja, sicher. Gleich.
Beim Stück von Sparlinger dachte ich, die Disposition des Orchesters und das Anliegen des Komponisten stehen da viel zu sehr im Vordergrund im Vergleich zu dem, was ich höre, was ich als Zuhörer höre. Was ich als Zuhörer höre, ist mir eigentlich sehr banal vorgekommen und es hat mich im Grunde genommen gelangweilt. Natürlich bin ich dann gleich zur Frage vorgestoßen, ob es vielleicht an mir liegt, ob ich nicht die richtigen Prämissen habe. Es kommen dann andere Probleme dazu, aber ich dachte, die Idee, etwas zu zeigen, steht im Vordergrund gegenüber dem rein ästhetischen.
Ich denke auch, das ist genau der Punkt, Peter. Ich denke, dass bei beiden am ersten Eröffnungsabend, also bei dem Orchester-Environment von Matthias Sparlinger und der Oper von der Wanderoper oder Meanderoper von Manas Tsangaris beide Male sozusagen das Event die Musik komplett überformt hat. Also es war wichtiger das Drumherum, das was man sehen konnte, was man reden konnte, was man darüber reden konnte, als das, was man dann tatsächlich gehört hat.
Das ist ja so, dass, ja, aber nun ist ja so, dass Matthias Sparlinger in seinem Stück das Publikum ausdrücklich nicht nur kommen ließ, sondern auch ihm freigestellt hat, wieder zu gehen. Also dieses, sagen wir mal, dieses Lockere ist ja durchaus einkomponiert gewesen. Jetzt wollte ich mal Sie beide fragen, sind Sie denn gewandelt? Sind Sie hin und her zwischen Sparlinger genau und Tsangaris? Ja, ich will es genau wissen.
Ich war, es ging ja los und es war ein Riesengeknubbel, eine Riesenschlange vor dem Sparlinger Orchesterstück. Und weil es geregnet hat, habe ich gesagt, na, da gehe ich halt erst zum anderen. Und da war es dann nicht so voll. Weiß nicht warum, so war das. Und dann habe ich also erst diese Wanderoper absolviert, die ja auch was entsetzlich Geordnetes hatte. Man wurde in Gruppen aufgeteilt und also mir ist es eigentlich lieber, ich habe eine Eintrittskarte und gehe irgendwo hin und setze mich hin und habe das Erlebnis für mich, als dass ich so gegängelt werde. Das ist ja keineswegs so, dass das Publikum da frei gesetzt war, sondern wir wurden abkommandiert in Gruppen und gerade wenn es nett war, dann sagte eine dieser Hostessen, die ja nun auch Teil der Inszenierung war, wenn sie jetzt bitte weitergehen würden. Also das hat mich schon ein bisschen gewurmt. Als ich das alles absolviert hatte, ordnungsgemäß, denn dafür sind wir ja da, dass wir uns alles anhören, da bin ich dann rübergegangen und dachte, nun ein Stündchen halte ich es schon aus, aber ich war schon recht ermattet und bin dann aber bis zum Schluss geblieben, weil, also ich war insgesamt 2,5 Stunden in einem Stück von Sparlinger, also bis zum Ende, weil es einen gewissen Sog entfaltet hat, muss ich sagen. Also es ist zwar absolut musikalisch überschaubar und durchsichtig gewesen, diese Abschnitte waren babyleicht zu erkennen, diese 24 Etüden, aus denen das besteht, auch wenn sich was wiederholt hat, bei aller Freiheit, die die einzelnen Orchestermusiker hatten, zu wählen, das Tempo oder die oder überhaupt, ob sie mitspielen bei dieser und so weiter oder die Klangfarben oder selbst die Intervalle. Trotzdem war es erkennbar und hatte einen, jetzt sage ich was Gefährliches, meditativen Effekt, der vielleicht gar nicht von Herrn Sparlinger beabsichtigt war, aber den hatte es sehr stark.
Also zwei Sachen vielleicht dazu. Es war natürlich nicht so frei, wie man das vielleicht dachte, denn Matthias Sparlinger hat ja über den Bildschirm die einzelnen Gruppen doch sehr genau gelenkt. Aber ich meine, mir ist es jetzt so gegangen im Verlauf dieser 2,5 Tage, dass ich eigentlich immer wieder an diesen Abend von Matthias Sparlinger zurückgedacht habe und gedacht, mein Gott, war das doch schön und so erholsam und diese Ruhe und die, was Sie sagen, diese meditative, dieses meditative, die Leute haben sich ja auch zum Teil einfach auf den Boden gelegt, Augen geschlossen, nur gehört. Das fand ich eigentlich auch für Matthias Sparlinger selbst erstaunlich. Und ich wollte Sie da schon fragen, Herr Hackmann, in dieser Milde, in dieser Altersmilde, ist das schon so eine Art Spätstil?
Ich glaube, das ist alles eine Täuschung. Also erstens hatte ich den Eindruck eines ganz großen Déjà-vu. Die Fragen, die hier gestellt wurden, die stehen auf dem Tapet seit den frühen 70er Jahren und da wurden sie mit großer Dringlichkeit und sehr viel Berechtigung gestellt. Inzwischen ist die Zeit kräftig weitergegangen. Es gibt eine ganz andere Situation in der Orchesterwelt. Es gibt längstens Orchester, die freiwillig zusammenkommen, wie zum Beispiel eben das Lucerne Festival Orchester, die aus Freundschaft miteinander spielen, Orchester, die ganz bewusst miteinander spielen, Musiker, die wissen, dass man miteinander nur spielen kann, wenn man einander zuhört, etc., etc., pp. Die Fragen sind längst abgehandelt. Es gibt auch das SWR-Sinfonieorchester als nicht das einzige, aber doch vielleicht das prominenteste Orchester, das selbstverständlich neue Musik spielt in den allerverschiedensten Spielarten. Da sind also die Dinge sehr viel weitergegangen. Die zweite Täuschung ist die, dass ich den Eindruck hatte, ich komme da herein in eine Art Begrüßungsapero mit leichter Musik.
Absolut,
im Hintergrund.
Genau, den Eindruck hatte ich
ja
auch.
Ja, man ja, kommt also herein, man erkennt sich, aber man weiß, man darf natürlich nicht sprechen, also flüstert man bloß. Was stört Ärger im Konzert als Flüstern? Nämlich die Konsonanten, die da gezischelt werden. Mhm. Gut, ich habe mich auch versucht einzulassen und habe mich sofort auch wieder gestört. Und das wäre eine dritte Täuschung daran, dass das ja gar nicht emanzipatorisch ist, dass das gar nicht autonom ist, sondern dass es da Bildschirme gibt und einer kommandiert. Gut, ich habe mich darauf eingelassen, wusste dann aber, ich muss ja noch in die andere Halle rüber, bin dann rechtzeitig rübergegangen und da kam ich in dasselbe, was du gesagt hast, Eleonore, in dasselbe Regime. Ich musste einstehen, ich musste warten, ich musste mich beeilen, ich musste aufpassen, dass ich nicht stolpere und so weiter und so weiter und der Regen etc. Da war meine Laune schon relativ auf einem Tiefpunkt.
Also andersrum war es besser.
Ja, offenbar, ja.
Ja, vielleicht sprechen wir noch ein paar andere Aspekte an. Heute Morgen haben wir ein Konzert mit dem Ensemble Ictus gehört. Das hat einen Riesenaufwand gemacht, einen Riesenwind, als wäre es wirklich also ein Totalorchester. Heute Abend haben wir das SWR-Sinfonieorchester gehört, das in zwei Stücken kaum zu tun hatte und deutlich unterfordert. Was schließen Sie aus dieser merkwürdigen Diskrepanz und Verteilung?
Also ich glaube, unterfordert ist eine Untertreibung. Denn die beiden Partituren von Scharino wie von Furrer sind sehr schwer zu spielen, kann ich mir denken. Gerade die von Furrer, Beat Furrer hat mir selber gesagt, wenn die Instrumente wirklich gut aufeinander stimmen, dann gehen die Harmonien auf. Was gibt es schwieriger im Orchester als diesen Gleichklang wirklich herzustellen. Geklungen hat es nach wenig, aber es zu machen war sehr kompliziert und eben sehr arbeitsteilig.
Frau Böning? Ich denke, das hat was zu tun mit dem Einsatz von Elektronik. Es gibt ja praktisch kaum ein Stück, ich glaube gar keins, was ganz ohne ausgekommen ist bei diesen Donaueschinger Musiktagen. Und die Elektronik, die elektronische Klangerzeugung, die ist mittlerweile so integriert in wie ein eigenes Instrument. Also ich fand bei den Konzerten heute vom Ictus Ensemble dieses Stück Swing von Frank Bedrosian, habe ich das jetzt richtig ausgesprochen, hoffe ich jedenfalls, was total ornamental war und nur entwickelt aus kleinen Figuren, die haben Piano oder Pianissimo Passagen gespielt auf der Bühne, die Instrumente, und die Elektronik hat sie ja nicht verstärkt, nicht aufgeplustert oder so etwas, sondern einfach plastisch in den Vordergrund gerückt oder nach hinten. Und es war ein Spiel, am Anfang dachte ich, mein Gott, das Stück wird langweilig. Und das Stück hat mich sehr schnell überzeugt von sich, weil es so viele verschiedene Blickwinkel auf dieses winzige Ensemble erlaubt hat. So viele verschiedene Farbabstufungen und dass ich ganz fasziniert war. Ich war überrascht, wie schnell die Zeit vergangen ist und es hat mir gut gefallen. Ich weiß, ich glaube, ich bin da nicht in der Mehrheit gewesen. Es hat auch Leute gegeben, denen hat es überhaupt nicht gefallen. Aber gegen ein wirklich gut gearbeitetes Stück live elektronische Musik, finde ich, es war gut gearbeitet. Ja.
Also mir hat es zum Beispiel überhaupt nicht gefallen. Ich fand, das sei eine Lärmorgie. Die Live-Elektronik hat hier verstärkt und überhöht. Und es klang eigentlich für mich fast so, wie wenn ich in einer improvisierten Session gesessen hätte. Es gab da natürlich die eher aufgelichteten Passagen, da habe ich begonnen hinzuhören und hinzuhorchen und habe das, was du gesagt hast, schon auch beobachtet. Aber diese ganze Hyperaktivität und Hyperenergie, die ist mir also gewaltig auf den Geist gegangen. Ganz anders war es dann im zweiten Stück, Raphael Sandow, Introduction aux Ténèbres, wo es um die Apokalypse geht. Da hatte ich den Eindruck, dass die Live-Elektronik eine sehr sinnvolle Funktion ausübt, indem sie nämlich zum Beispiel diesen äußerst virtuos geführten und sehr speziell komponierten Kontrabass mit Relief versehen hat. Und da hat man gehört, was da geschieht. Das fand ich sehr interessant.
Da waren die Meinungen ja sehr, sehr geteilt heute Morgen. Vielleicht das Stück, das am meisten Kontroverse ausgelöst hat. Die einen haben es als eine Art Hollywood-Apokalypse Now interpretiert, als ein Spektakel, eben auch im Sinne dieses Designs. Für die anderen war es ein doch unter die Haut gehendes Stück Höllenfahrt. Wie war da Ihre Meinung?
Also die Apokalypse ist ja schon seit Urzeiten ein Gegenstand in der Musik. Es gibt unzählige Dies irae Vertonungen und das gibt's das ist ja nichts Neues. Ich habe aber noch nie solche eine spielerische und heitere und ironische Apokalypse gehört wie diese. Also an dieser Stelle, wo diese deformierte Stimme, dieser Luzifer-Stimme, die diesen Text singt, deklamiert, knurrt, röchelt, ächzt, das war ein echter Luzifer, wo er irgendwie sagt, Mortuos, und dann knallt auf das S dieser Kontrabass und dann Tazet-Orchester ganz still wixet. Da hätte ich fast laut gelacht. Ich habe noch nie so was Komisches gehört, also so einen komischen Blick auf den Weltuntergang, der uns ja, oder auf den Tod, von dem wir normalerweise nicht reden, geschweige denn lachen wir drüber. Ich würde das sehr, sehr gerne nochmal hören und ich fand das eines der interessantesten Stücke dieses Festivals.
Das geht mir genau gleich.
Und das wundert mich jetzt, dass wir hier nicht kontrolliert
Genau da sind wir jetzt einer Meinung.
Ich hatte sehr gehofft, dass Sie widersprechen.
leider Gottes kann ich nicht dienen. Ich finde den Vorwurf, dass das Hollywood sei, der ist so banal wie das Argument selbst. Der übersieht nämlich, dass da im Handwerk einfach sehr viel Fantasie ist. Ich finde, das Stück ist einfach sehr reich gemacht, sehr fantasievoll gemacht und ich habe ausgesprochen gerne zugehört, ob das jetzt banal ist, wenn der Teufel mit einer gebrüsten Stimme spricht oder nicht. Interessiert mich eigentlich jetzt in dem Fall nicht so sehr. Ich war attrahiert, rein durch das musikalische Material und das musikalische Erlebnis. Und das war eigentlich fast das einzige Mal hier an dieser Ausgabe der Donaueschinger Musiktage, an der das geschehen ist.
D'accord. Noch ein anderer Aspekt, das ist auch eine gewisse Diskrepanz. Also einerseits hatten wir Ensemble und großes Orchester. Andererseits, es gab im Jazzkonzert gestern Abend ein Stück Bikini Atoll, auch mit sehr fein ausgehörter Elektronik. Das hätte sehr gut im Hauptprogramm, sagen wir mal, laufen können. Heute Morgen das Stück Swing hätte auch im Jazzkonzert laufen können. Was schließen Sie daraus?
Es ist ja ohnehin so, dass diese Bereiche sehr ineinander übergehen. Und ich störe mich schon lange daran, seit mehreren Jahren, dass die von Reinhard Karg geleitete Abteilung am Samstagabend sich noch Jazz nennt. Was ist denn Jazz? Es ist einfach die Abteilung für improvisierte Musik. Und das Stück von Gerhard Winkler war ja nur zum Teil improvisiert. Es hatte improvisierte Passagen in einer Komposition. Und das sind nun Dinge, die eigentlich genauso gut im anderen Teil stattfinden könnten. Da haben Sie absolut recht. Was mich eben frappiert, ist, dass das Klangergebnis so ähnlich ist. Also es war für mich eigentlich gar kein Unterschied, dass ich jetzt da in die etwas entfernter gelegene Halle gegangen bin und da improvisierte Musik gehört habe. Es hat klanglich für mich einen ganz ähnlichen Effekt gehabt wie andere Musik, eben wie zum Beispiel dieses Swing, das wir am Morgen gehört haben dann.
Wobei der Anteil der Improvisation auch nicht so groß war, wie dann
bei Winkler, wie dann
in dem Stücke, was die drei Musiker dann tatsächlich frei improvisiert haben. Ja, es gab also ein paar doch politisch implizierte Stücke dieses Jahr und dazu gehört ja auch jetzt dieses Abschlussstück, was wir von Rolf Riem gehört haben, was auch ein sehr viel Buß hervorgerufen hat. Ist diese Art politische Kommentare zu schreiben, auf eine Weise im Rückgriff auf Geschichte, im Rückgriff auf antike Texte und so, obsolet geworden? Oder warum haben so viele Leute hier Bu gerufen? Haben die das Stück nicht verstanden?
Kann man das Stück überhaupt verstehen? Es ist ja zu Donaueschingen gehört auch die Vorstellung, dass man unbedingt das Programmheft gelesen haben muss, bevor man ein Stück hören kann. Und Das Programm dieses Jahr war einfach so dicht, dass ich überhaupt nicht dazu gekommen bin, alle die Programmhefttexte zu lesen. Zudem Rolf Riem habe ich den Programmhefttext nur kurz überflogen und in dem Sinn habe ich das Stück überhaupt nicht verstehen können. Das ist eine Prämisse, die ich eigentlich tatsächlich als obsolet empfinde.
Ich glaube, die Busti galten aber weniger dem der politischen Botschaft, also sondern ich glaube, die Busti galten eher der Machart, weil es war, er hat ja in diesem Stück mit den traditionellen Orchestergesten gespielt, mit dem Gestus des Klavierkonzerts, mit Dreiklängen, also es war eine sehr konventionelle Art, mit dem Orchester umzugehen und sehr verstörend, auf ein viel verstörender, also dies so zu brechen, so zu dekonstruieren, diese klassischen Orchestergesten, wirkte auf mich viel disparater, viel verstörender, viel ärgerlicher als bei Sparlinger. Sparlingers Art, mit dem Orchester umzugehen und es in Stimmen aufzufächern und es sozusagen freizusetzen.
Haben Sie irgendwo etwas wirklich Neues gehört?
Das ist eine boshafte Frage, Frau Thaler. ja, deswegen sind wir ja hier. Wir sind ja hier in Donaueschingen, damit wir etwas hören, was wir anderswo nicht hören. Ich habe eine Menge Komponisten gehört, die ich gar nicht kannte. Ich kannte zum Beispiel Frank Bedrosian nicht, ich kannte Raphael Zendo nicht. Ich habe von denen noch nie was gehört, über die wir schon gesprochen haben. Aber in dem Kammerkonzert was die Musikfabrik gestern veranstaltet hat, wo auch mächtig viel Live-Elektronik und zugange war, wo ich mich auch gelangweilt habe, weil es Dinge waren, die wir schon oft gehört haben. Also immer the easy way out im Umgang mit Instrument, was sich verdoppelt, was mit sich selbst spielt und so weiter. Das sind alles sehr, sehr traditionelle Dinge mittlerweile. Aber dann habe ich als letztes Stück dieses Stück von Christopher Trebumore, von dem ich noch nie in meinem Leben was gehört habe. Das hat mich sehr beeindruckt, weil es also das würde ich gerne nochmal hören. Warum? Weil es sehr, sehr dicht war und sehr konsequent und das war es gestern, es fällt mir dazu nichts mehr ein, meine Notizen sind weg.
Was würden Sie nochmal gerne hören, Herr Hackmann?
Ich könnte mir denken, also jetzt abgesehen von der Apokalypse, die ich gerne nochmal hören würde, dass ich mir das Stück von Beat Fohrer nochmal anhören täte. Das ist vielleicht ein Stück, das nicht Neues in dem Sinn exponiert, als ja Beat Fohrer eine sehr ausgeprägte Handschrift hat. Aber im Rahmen dieser Handschrift, finde ich, hat er wieder eine neue Kammer sich erschlossen. Das Stück hängt ja ein bisschen mit dem Hörtheater Fama zusammen, insofern, als es da um die Einbettung von Stimme in Instrumentalklänge geht und um den Versuch, die Stimme zu entstimmlichisieren. Also zuerst ist die Stimme nur noch Sprache und im zweiten Teil ist die Stimme gar nicht mehr da und die Instrumente versuchen, einen Raum zu schaffen, in dem man sich die Stimme quasi vorstellen kann. Also einen imaginären Raum, wie bei Fama, Hörtheater, wo es auch um einen imaginären Raum geht. Ich finde, das ist ein Weg, der mich sehr interessiert. Und dazu kommt noch etwas weiteres. Das ist ein Stück Musik, das leise ist. Es ist ein Stück Musik, bei dem man verdammt noch einmal zuhören muss. Wirklich zuhören, horchen. Und das ist etwas, was in unserer heutigen Zeit so verloren geht und so gefährdet ist, dass ich alles unterstütze, was in diese Richtung geht.
Dann danke ich Ihnen sehr herzlich, Peter Hagmann von der Neuen Zürcher Zeitung und Eleonore Bühning von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Und damit gebe ich zurück nach Baden-Baden.